Deutschlandfunk Kultur Interview.
8 Jahre lang haben Katja Kipping und Bert Rixinger die Partei Die Linke geführt. Relativ geräuscharm, aber auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Heute auf dem digitalen Parteitag treten die beiden ab. Morgen wird ein neues Führungsduo gewählt und das scheint sich in Sachen Regierungsbeteiligung auf Bundesebene nicht ganz einig zu sein. Eine klare Linie täte aber gut, wenn man wie Andrea Ypsilanti an neuen linken Politikkonzepten strickt. Die frühere Spitzenkandidatin der Hessen-SPD ist inzwischen Vorstandssprecherin beim Institut Solidarische Moderne. Guten Morgen, Frau Ypsilanti.
Schönen guten Morgen.
Wie schwer macht es das designierte Führungsduo der Partei Die Linke die Arbeit im Hinblick auf Rot-Rot-Grün im Bund?
Ja, das wird man sehen. Ich glaube aber schon, dass kluge linke PolitikerInnen wie Frau Wissler und Frau Welzow das sehr klug entscheiden, wenn es soweit ist und wenn die Mehrheiten reichen dafür.
Da halten Sie sich aber ziemlich bedeckt, oder?
Bitte?
Da halten Sie sich aber ziemlich bedeckt.
Ach, wissen Sie, es gibt in allen drei Parteien, die für ein rot-rot-grünes Bündnis in Frage kommen, Vorbehalte. Das ist in meiner Partei, der SPD, so. Wir haben zwar einen Bundesparteitagsbeschluss, der das absolut möglich macht, aber man soll sich nichts vormachen. Auch innerhalb meiner Partei gibt es immer noch genug AkteurInnen und FunktionärInnen, die das nicht wollen. Das ist bei der Grünen Partei ebenso. Sie sind noch in der schwierigeren Lage, weil es auch dort genug Menschen gibt, die auf ein schwarz-grünes Bündnis setzen. Und auch in ihrer Wählerschaft gibt es eine ganze Reihe Menschen, die so ein Bündnis nicht akzeptieren würden. Und deshalb wird sich keine der drei Parteien vor der Wahl für so ein Bündnis stark machen. Leider.
Aber schauen wir doch mal auf die außen- und sicherheitspolitischen Gräben, beziehungsweise schauen wir hinein zwischen Die Linke und SPD. Haben Sie denn da einen Kompromissvorschlag in der Schublade von wegen Auslandseinsätze der Bundeswehr beispielsweise?
Nein, ich habe keinen Kompromissvorschlag
Schade.
In der Schublade. Ja, aber ich sag mal, wenn es ist viel wichtiger, und das hat Frau Kipping eigentlich auch immer gemacht, zu betonen, welche großen Gemeinsamkeiten diese drei Parteien haben. Und die Gemeinsamkeiten mit konservativen Parteien oder mit der FDP, die sind auch viel, viel geringer. Warum schaut man auf solche Bündnisse, wenn andere Bündnisse viel zielführender sind? Und dann ist es ja auch so, alle drei Parteien werden auch im Endeffekt ihrem Wahlprogramm verpflichtet sein. Und das Wahlprogramm aller drei Parteien, davon gehe ich mal fest aus, wenn man die Grundsatzdiskussionen sieht, werden viel eher auf ein rot-rot-grünes Bündnis hinweisen als auf irgendeine andere Konstellation.
Sie selbst haben ja bittere Erfahrungen gemacht, weil SPD-Landtagsabgeordnete sich 2008 geweigert haben, sie zur hessischen Ministerpräsidentin zu wählen und sich dann von der Linkspartei tolerieren zu lassen.
Ja, das ist schon lange her.
Hat sich denn tatsächlich so viel geändert seitdem?
Ich habe ja gesagt, es gibt das nicht mehr als Tabuthema, eine rot-rot-grüne Koalition. Aber es gibt immer noch in den Parteien eine große Skepsis. Und was mir auch wichtig ist, was wir immer im Institut Solidarische Moderne auch diskutieren, es wird nicht mehr nur auf die Parteien ankommen. Aus den Parteien heraus wird das, was notwendig ist, nämlich eine sozialökologische Transformation, sozialökologischer Umbau, der dringend notwendig ist, wird aus den Parteien selbst heraus nicht bewerkstelligt werden. Es wird dazu eine ganz aktive Zivilgesellschaft brauchen. Es werden dazu aktive WissenschaftlerInnen gebraucht. Es werden dazu ganz aktive Bewegungen gebraucht. Und die machen sich bereit. Und die werden nach der Wahl fragen, wo geht es hin? Und da werden, wie gesagt, die drei Parteien, die für ein rot-rot-grünes Bündnis in Frage kommen, rechenschaftspflichtig gegenüber ihren WählerInnen werden.
Heißt das dann im Umkehrschluss, dass Parteien auch ein Stück überflüssig werden?
Nein, die werden nicht überflüssig. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie und ich sage immer, Bewegungen machen keine Gesetze. Aber sie Bewegungen.
Das könnte man ja ändern mit einem entsprechenden Gesetz.
Naja, Bewegungen brauchen einfach die Brücke in das Parlament. Und es gibt auch in den drei Parteien genug Menschen, die für diese Brücke zur Verfügung stehen würden. Die wissen, was angesagt ist, als gesellschaftspolitische Maßnahmen, als Gesetze in den nächsten Jahren, wenn man es ernst meint mit dem Klimawandel, wenn man es ernst meint mit der Gerechtigkeit, wenn man es ernst meint mit dem Sozialstaat, wenn man es ernst meint mit der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand, die wissen, dass das gebraucht wird und die können die Brücke zu den Bewegungen sein. Aber ohne den Druck von der Straße wird es aus den Parteien heraus nicht gelingen.
Nicht nur mit der Linken, sondern auch mit den Grünen könnte es ja für die SPD teilweise schwierig werden. Denn da gibt es ja, Sie haben es eben schon angesprochen, auch große Sympathien für eine Zusammenarbeit mit der Union. Welche Folgen muss das haben für das Erarbeiten neuer Inhalte? Also braucht die SPD vielleicht auch eine konservative Idee?
Nein, auf keinen Fall. Die SPD müsste eigentlich die mutigste aller Parteien sein und sagen:
Ist sie das?
Nein, leider noch nicht. Sie müsste eigentlich sagen, wir sind die Partei, die beides kann, den sozial-ökologischen Umbau, nämlich die Ökologiefrage zu stellen und die soziale Frage nicht zu vernachlässigen. Leider ist programmatisch da noch einiges zu tun.
Auch rechnerisch, denn von einer rot-rot-grünen Mehrheit sind Sie ja noch weit entfernt, oder?
Ja, allerdings. Aber wissen Sie, ich habe eine lange politische Erfahrung und Wahlkämpfe sind manchmal sehr, die machen sich selbstständig. Und ich würde da noch nicht sagen, dass das Thema gegessen ist. Aber wie gesagt, die haben vollkommen recht. Auch die Grünen schielen sehr stark auf die CDU. Aber auch die werden sich nach der Wahl fragen lassen müssen, wie sieht es denn mit eurem Wahlprogramm aus, wenn ihr mit der CDU liebäugelt?
Wie wollen Sie denn das angehen, bis September mögliche Mehrheiten aus den verschiedenen linken Strömungen zu mobilisieren?
Also was ich sehr interessant finde, ist, dass es vor dieser Wahl diesmal eine starke Vernetzung der Akteure in diesem Spektrum der Gesellschaft gibt. Wir haben ja wahnsinnig viele Bewegungen. Nehmen Sie die Fridays, ist die bekannteste. Mhm. Hier gibt die Unteilbar-Bewegung, die Mietenbewegung in Berlin, die Seebrücken, die Wem gehört die Stadt, solidarische Ökonomie, Ende Gelände. Das sind wahnsinnig viele Menschen, die sich zurzeit vernetzen. Und wenn wir Glück haben, entsteht daraus eine Kampagne. Das Institut Solidarische Moderne arbeitet mit daran, weil wir glauben, dass sowas passieren muss in der Zeit vor der Wahl, um die Parteien unter Druck zu setzen und zu sagen, da müssen wir hin. Und es gibt ja eigentlich dagegen überhaupt keine Alternative.
Aber kann dieser Plan nicht auch nach hinten losgehen, indem man sich dann um die Bewegung kümmert und sich nicht mehr um die Wahl und um die Parteien?
Da habe ich keine Bedenken. Die Parteien sind ja auch Machtinstitutionen mit viel Geld. Das haben die Bewegungen nicht. Die werden nicht zu kurz kommen.
Andrea Ypsilanti vom Institut Solidarische Moderne zu den Aussichten von Rot-Rot-Grün im Bund. Heute beginnt der digitale Parteitag der Partei Die Linke. Und für heute bedanke ich mich herzlich fürs Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.